Wir mussten uns ja mit diesen ganzen Fragen beschäftigen, weil die liegen ja quasi automatisch auf dem Tisch, wenn man so einen Film macht mit so einem Thema. Wir haben uns immer gegen diese Überlegungen entschieden. Und zwar hatte das folgenden Grund. Wir vier teilen eine Überzeugung oder eine Liebe, wenn man das so sagen kann. Wir halten alle vier die Sprache für das bedeutende magische Medium der Gegenwart. Also nicht die Bilder, nicht die Welt der Skulpturen, nicht die Welt der Musik, sondern die Welt der Sprache. Deswegen war die Sprache von Anfang an der Hauptdarsteller. Dann haben wir überlegt, wie ist das jetzt, wenn man Bilder von Böhme gesehene Bilder sozusagen versucht zu realisieren? Dann haben wir gemerkt, oh wow, erstens müssen wir uns da jede Menge einfallen lassen, zweitens, es ist richtig teuer. Dann wollten wir uns auch künstlerisch auf bestimmte Aspekte nicht einlassen. Man hätte zum Beispiel viele der Texte, die im Film vorkommen, bebildern können durch Naturbilder. Also wir zeigen zum Beispiel, Böhmes Weltanschauung lässt sich an einem ganz, oder sagen wir mal, ein wesentliches Element seiner Anschauung lässt sich festmachen, wenn man zum Beispiel sich nur eine Pflanze anguckt, die aus der Erde wächst. Da hat man, und zwar eine Pflanze, die eine Blüte entwickelt, da hat man Böhmes Prinzipienlehre vor Augen, nämlich die Finsterwelt, das heißt die Erde, die herb, salzig, bitter und ungeheuer fruchtbar ist, also voller schöpferische Kräfte. Dann hat man sozusagen den hineingesprochenen Samen, also irgendeine Pflanze, dann grünt es aus der Finsterwelt aus. Das schreibt er sehr oft in seinen Schriften, dieses Ausgrünen. Und das Ganze kulminiert dann in diesem wundersamen, geheimnisvollen Etwas, was wir alle sehr, sehr gut kennen und verehren, nämlich in der Blüte, die ja vollkommen unirdisch ist in ihrer Schönheit. Nirgendwo gibt es etwas vergleichbar Schönes wie Blüten auf der Welt. Und in diesem anschaulichen Gleichnis, ne, hat man zum Beispiel schon eine wesentliche Anschauung von Böhme. Er sagt auch, dass er nach seinem ersten Durchbruchserlebnis rausgegangen ist aus der Schusterwerkstatt an die Neiße und sich umgeguckt hat und sagt, ich habe Gott erkannt irgendwie an Kraut und Gras. Überall, wo ich hingucke, da habe ich ihn gesehen und sein Wirken sozusagen und die Struktur seines Wirkens. Das war uns die Hauptsache. Das heißt, wir haben ganz und gar vertraut auf seine Sprache und dass durch die Sprache die Bilder hervorgerufen werden. Weil wir haben eine ganze Reihe von Aufnahmen gemacht, von Pflanzen und von Tieren und von allem Möglichen. Wir haben uns das angeguckt und haben gedacht, okay, wenn wir das Fass aufmachen, dann müssen wir das auch dramaturgisch konsequent durchstrecken durch den ganzen Film. Keiner von uns wollte das. Keiner von uns hatte daran Interesse. Die Konzentration, die durch die Sprache entstand, war uns das Wesentliche. Darauf haben wir uns dann beschränkt. Man muss zu Böhme noch etwas sagen, damit da ein bisschen Licht in die ganze Geschichte reinkommt. Böhme ist ein sehr geheimnisvoller Mann, weil ein Handwerker erlebt einen geistigen Durchbruch, fängt an zu schreiben. Und zwar in einer Art und Weise, dass er schon zu Lebzeiten berühmt wurde. Es gibt eine unbedingt erzählenswerte Anekdote aus Böhmes Arbeitsleben. Da war die Aurora veröffentlicht, die beiden nächsten Bücher vom dreifachen Leben des Menschen und von den drei Prinzipien göttlichen Wesens waren schon da. Also eine Art von Rumor drang durch, nicht nur durch Deutschland, sondern auch durch Europa. Und es gab zu dieser Zeit, zu Böhmes Zeiten, einen Gottsucher, einen Arzt, der an verschiedenen Fürstenhöfen Europas tätig war, namens Balthasar Walter. Und Balthasar Walter, ein dezidierter, seriöser Gottsucher, hatte eine Liste formuliert von 40 Fragen. Das hieß 40 Fragen von der Seelen. Das waren Fragen zur Seele des Menschen. Nach dem Motto, 40 Fragen nach dem Motto, was ist die Seele des Menschen? Wie ist die Seele des Menschen erschaffen? In welchem Verhältnis steht sie zum Göttlichen? Was geschieht mit der Seele des Menschen, wenn ein Mensch stirbt? Etc. 40 Fragen. Mit diesen Fragen ist Balthasar Walter durch Europa gereist und hat dir den großen Geistern seiner Zeit vorgelegt. Die haben sich die Liste durchgelesen, die Fragen haben gesagt, sorry, Baby, das ist too much. Können wir nicht. Dann hörte er von Böhme. Dann fuhr er nach Görlitz, traf Böhme persönlich, legte ihm die 40 Fragen vor und Böhme sagte, lasse ich das durch und sagte, ja, das könne er wohl. Und machte das auf 177 Seiten, alle 40 Fragen beantwortet. Und dann schreibt er dazu ein Vorwort und sagt, man möge bitte jetzt mal einen Moment lang herschauen, was hier geschieht. Er schreibt von sich, ich bin ein einfacher, unwissender Mensch. Wenn die Hand Gottes nicht über mir ist, verstehe ich meine eigenen Schriften nicht. Aber Gott hat mir gegeben zu sehen, so wie er bereits vielen in der Geschichte der Menschen zu sehen gegeben hat. Dann sagt er, wer waren die Schüler Jesu? Fischer, Handwerker, einfachste Leute. Dann sagt er, und seht doch, was Gott tut. Er gibt an mir ein Beispiel. Er nimmt mich, einen einfachen, unwissenden, ungebildeten Menschen, und begab mich, dass ich die tiefsten Geheimnisse erkennen und sehen kann. Und bis heute rätselt die Böhme-Forschung an Böhmes Quellen. Böhme hat das Textmaterial seiner Zeit, Valentin Weigel, Sebastian Frank, Schwenkfeld, irgendwie alle gelesen und sagt immer, ich habe viele Meisterschriften gelesen, aber ich war nicht zufrieden. Weil das, was sich ihm eröffnet hat, hat das alles auf, man könnte praktisch sagen, dimensionale Art und Weise überstiegen. Das heißt, wir haben hier einen Mann, der im Unsichtbaren sehen konnte. Und die unsichtbare Welt, die Welt, aus der unsere Wirklichkeit entsteht, wir sind ja hier in einer Art von Emanation. Also man könnte metaphorisch sagen, die unsichtbare Wirklichkeit ist in Anführungsstrichen wirklicher als die sogenannte Realität. In unserer heutigen Situation, wer von den heute Lebenden kennt die Strukturen der unsichtbaren Welt, die Strukturen der geistigen Welt, was da überhaupt sich abspielt? Böhme gibt in diesem Zusammenhang eine Antwort nach der anderen. Und das ist auch das Wundersame an ihm, das ist auch das Nicht-Ausschöpfbare. Also auch die Böhme-Forschung, die sich großartig geschlagen hat in den letzten 400 Jahren, die werden weitermachen. Also es wird auch noch in 400 Jahren wird es Aufsätze geben, wo wieder einer ein ganz wunderbares Etwas entdeckt hat in Böhmes Werk, auf das noch keiner aufmerksam geworden ist, weil die Bücher sind ja nicht systematisch geschrieben, seine Sachen, sondern mit Eingebung. Er beschreibt, wie er, bei Nietzsche gibt es einen wunderbaren Text über das Wesen der Inspiration, wo er beschreibt, wie im Augenblick der Inspiration eine deutlich empfindbare Energie, wie elektrischer Strom, den ganzen Körper durchläuft, mit einer deutlich fühlbaren Spannung, sodass man, wie Nietzsche sehr schön schreibt, das ist, glaube ich, ein Ecce Homo, der Text, man sieht das zu Schreibende vor sich, wie eine Komposition in großen Bögen. Man ist sozusagen in einer Art von Rausch, auch der Formgebung, die mit äußerster Sicherheit passiert. Das ist Böhme passiert beim Schreiben. Also das ist sozusagen das Spezifikum, das Besondere, das Geheimnisvolle auch bei ihm. Es gibt bei ihm auch eine Bemerkung, die in eine bestimmte Richtung spekulieren lässt. Er spricht davon, dass er einen geistigen Führer bekommt. Innerlich, in der inneren Welt. Und das sind natürlich alles rasend aufregende Sachen, weil wer ist das, der da von innen kommt? Was sind das für Wirklichkeiten, mit denen man zu tun hat? Und darüber gibt Böhme Auskunft. Das ist für mich sein ungeheurer Wert. Und man muss sich diesen Wert, also sozusagen diesen Wert zu genießen, man muss sich das erobern, weil Böhme, man muss mit Liebe, man muss sich versenken in die ganzen Sachen. Dann wird man fündig. Weil, wie ich am Anfang Hesse zitierte, der gebildete Vielleser legt solche Bücher in der Regel nach ein paar Minuten weg und sagt, oh, das ist aber ganz schwierig.